Wahrheit ohne Pflicht. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich, Negoha Amidi, hab jetzt meinen eigenen Podcast. Jeden Mittwoch rede ich mit Gästinnen über Themen, die uns Girls wirklich bewegen. Von Selbstverwirklichung über Sex bis hin zu Geld und Karriere. Kurz gesagt, wir sprechen über alles, worauf wir Lust haben. Ganz ohne Filter und Tabus. Jetzt in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Americans are durable. We take pride in hard work and high quality. American Giant makes durable, quality clothing right here in the USA. Because what we wear reflects who we are. When you buy American Giant, you're not just wearing the best clothes money can buy. You're helping keep jobs and pride in your own backyard. Premium clothing built to last decades, like it should. Get 20% off your first order at American-Giant.com with code RIGHTHERE24.
Ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung. Jetzt auf allen Podcast-Plattformen.
Kein schöner Start ins Wochenende. Schalke holt nur einen mageren Punkt beim 0:0 in Ulm. Und die Lage wird immer bedrohlicher, weil keine Entwicklung bei der Mannschaft zu sehen ist. Viel Themen also heute für Inside Schalke 19:04, der Schalke Talk. Wir sprechen drüber. Viel Spaß.
19:04, Inside Schalke, ein Podcast der WAZ.
Hallo und Glück auf, es ist Samstag, der 2. November. Es ist ein historischer Tag, was die Saison betrifft. Schalke hat zum ersten Mal in der Liga ohne Gegentor gespielt. Das Anfang November zu sagen, sagt einem eigentlich schon alles, was man über die Saison wissen muss. Schalke hat gestern ein 0:0 in Ulm hingelegt mit einer fragwürdigen Leistung. Wir werden heute darüber reden, wir werden viel zu reden haben. Wir, das sind heute unsere Schalke-Experten, Andi Ernst.
Glück auf.
Unser Schalke-Experte Robin Haag.
Glück auf, hallo.
Mein Name ist Matthias Heselmann von der WAZ Gelsenkirchen und die 19:04 Minuten, die starten jetzt. Ihr seid im Prinzip gerade aus dem Zug gesprungen, der euch von Ulm zurückgebracht hat ins Ruhrgebiet. Ihr habt eine Weile Zeit gehabt, das Spiel gestern sacken zu lassen. Ich habe es vom Fernseher gesehen, war erschüttert. Das einzig Positive, wenn man überhaupt irgendwas klitzekleines Positives mitnehmen will, ist der eine magere Punkt. Aber der wurde bei einem Aufsteiger geholt, der spielerisch nichts drauf hatte. Die Mannschaft hat sich so präsentiert, wie zuletzt, blutleer, ohne Pfiff, also
tja, ganz einfach, es kann nicht der Anspruch des FC Schalke 04 sein, 0:0 in Ulm zu spielen, mit der Mannschaft nicht, mit so einer Angsthasentaktik am Ende nicht, ohne Esprit nach vorne. Und ich habe schon, witzigerweise, ich war ja auch in Augsburg, ich saß jetzt in 4 Tagen 22 Stunden im Zug für 0 Schalke-Tore und insgesamt eine Torchance. Und wenn ich das sage, dann, ich bin ja noch beruflich da gewesen, aber dann rede ich von den vielen Schalkern, die zweimal 600 Kilometer hin und zurück gefahren sind, die zweimal wirklich unterstützt haben, die wirklich zweimal innerhalb der 90 Minuten zur Mannschaft gestanden haben. Ja, und die kriegen zwei solche Leistungen präsentiert, zwei so fragwürdige Leistungen. Tabellenplatz 16 nach 11 Spielen, nach einem Drittel der Saison, das ist eine absolute Katastrophe.
Robin, du hast einen Kommentar geschrieben, könnt ihr nachlesen auf watz.de. Da hast du ungefähr so gesagt, wenn Schalke gegen Ulm nicht gewinnt, gegen wen will Schalke noch gewinnen?
Ja, bei allem Respekt natürlich, ne? Der SV Ulm hat solide gespielt, war die bessere Mannschaft da, aber man muss den Anspruch an Schalke 04 haben, wenn man auch sieht, ne, die Finanzkennzahlen.
Die waren vor 2 Jahren noch in der 4. Liga.
Ja, und die Finanzkennzahlen von Schalke wurden veröffentlicht, wurde nochmal gesagt, Schalke hat schon ein Budget, Kaderbudget, oberes Drittel der 2. Liga. Und man geht schon davon aus, dass man auch ungefähr da landet, also das war der Plan im Sommer, dass man ungefähr dann so in der oberen Tabelle landen wird. Das heißt, der Kader ist deutlich teurer als der Ulmer Kader und trotzdem ist Schalke da die schlechtere Mannschaft und Schalke hat nicht geschafft, gegen Ulm zu gewinnen, nicht geschafft, gegen Fürth zu gewinnen, die auch unten drin stehen. Gegen wen will man noch gewinnen, ist dann die Frage, ne? Also klar, Regensburg kommt jetzt, das sagen alle, Regensburg. Die gewinnen aber auch jetzt gegen Elversberg. Ja, und wenn Schalke gegen Regensburg nicht gewinnt, sind sie Tabellenletzter, glaube ich. Also das könnte zumindest gut sein. Das ist die Realität.
Das war 1904 der Schalke-Talk. Schaltet euch nächste Woche wieder. Ja, es ist furchtbar deprimierend, oder? Also wir haben jetzt seit Anfang der Saison sitzen wir hier und schütteln die Köpfe und bekommen nicht mit, dass es auch mal irgendwie Ansätze gibt, wo man denkt, okay, darauf kann man aufbauen. Beziehungsweise wenn es mal so 10 gute Minuten gibt, dann werden die eigentlich einen Spieltag später wieder revidiert und man ist wieder bei Null. Woran liegt das?
Also ich finde, der ganze Verein bewegt sich gerade in so einer Art Lethargie. Also die Mannschaft, was die Mannschaft auf dem Platz zeigt, ist lethargisch. Von der Vereinsführung ist nichts zu sehen. Die bereitet sich auf die Mitgliederversammlung vor und hat da schon das große Zittern, dass es da rund geht, wo da eigentlich ein Druck von ausgehen soll. Die ist gerade sehr lethargisch. Ben Manga, der Kaderplaner, der jetzt in die erste Reihe gerückt ist, ist schon sehr angeschlagen. Das sieht man ihm an. Der fliegt ein bisschen durch die Gegend und scoutet Spieler. Der ist jetzt nicht lethargisch. Der hat sich ja gestellt nach dem 3-4 gegen Fürth. Aber der ist auch so ein bisschen, der ist ja nicht für die erste Reihe erstmal gemacht. Die Fans nach dem Spiel haben weder applaudiert noch gepfiffen. Das war auch so eine Nichtreaktion. Das zeigt auch, dass es brennt in dem Verein. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Gemengelage. Und wenn wir da davon ausgehen, woran liegt es jetzt sportlich, dann sind wir nicht nur bei der Mannschaft, sondern halt auch irgendwann beim Trainer.
Mhm. Dass wir jetzt schon über den Trainer reden, der hat gerade mal 4 Spiele mit Schalke bestritten, 3 in der Liga, 1 im Pokal, hat noch kein einziges Mal gewonnen. Letzte Woche hat Ben Banger noch die absolute Trainergarantie hat gesagt, egal was in Ulm passiert, Kees van Wonderen bleibt Trainer. Da ist er erstmal nicht von auszugehen, dass sich das ändert, oder?
Ja, ganz genau. Auch Andi sagt es, Ben Manga plant jetzt eigentlich die Tage Scouting-Reise. Also der wird jetzt nicht den Trainer entlassen, das ist zumindest nicht das Ziel. Und in Ulm gab es einen Punkt, es gab diese Ansage von letzter Woche, der wird nicht gehen. Aber trotzdem ist natürlich klar, dass über den Trainer gesprochen wird. Es ist einfach kein Fortschritt zu erkennen in den letzten 4 Wochen. Es ist kein Ruck vom Trainerwechsel ausgegangen. Und das ist zu wenig. Also da wird sich viel mehr versprochen. Es ist nicht zu erkennen, wie Kees van Wonderen Fußball spielen lassen will. Er hat die Mannschaft nicht stabilisiert, sondern verunsichert. Es ist eigentlich alles schlechter geworden als unter Karel Gerrards. Das ist traurig, aber wahr.
Ich fühle mich so ein bisschen dunkel erinnert an die Saison 2021, die Abstiegssaison aus der Bundesliga, als David Wagner geschmissen wurde und dann kam Manuel Baum, der sich auch gerade mal gefühlt irgendwie 5 Wochen gehalten hat und dann ersetzt wurde. Das war so ein bisschen, damals hatte man auch eine Mannschaft, wo man gedacht hat, okay, von den Namen her, die da auf dem Platz stehen, müsstest du doch eigentlich in der Lage sein, da zumindest mitzuhalten. Und dann setzte dieser Abwärtsstrudel ein, von dem wir alle wissen, wie er ausging. Ich will nicht sagen, dass das jetzt genauso ist, aber zumindest so ein kleines Déjà-vu habe ich da.
Du, wenn du auch mal mit den Fans sprichst oder beobachtest, wie die Fans in Foren, in Blogs schreiben, also ich habe selten erlebt und wir haben sehr viele Trainer erlebt, dass ein Trainer nach so kurzer Zeit so durchgefallen ist, auch im Umfeld. Kees van Wonderen ist, wie er ist. Also er lässt einfach defensiveren Fußball spielen. Das ist so, das war in Holland so, das wussten wir alle, wir und auch die Kollegen, wir haben uns alle umgehört in den Niederlanden und die Kollegen haben einfach gesagt, so lässt er halt Fußball spielen. Das ist keine große Überraschung, dass er die Aura eines Versicherungsvertreters hat. Klingt vielleicht negativ, aber so ist er halt, so ist er all die Jahre gewesen und so ist er jetzt auch. Und ich finde, er ist damit einfach der Falsche in diesem Moment für Schalke 04.
Wahrheit ohne Pflicht. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich, Nigel Hamidi, hab jetzt meinen eigenen Podcast. Jeden Mittwoch rede ich mit Gästinnen über Themen, die uns Girls wirklich bewegen. Von Selbstverwirklichung über Sex bis hin zu Geld und Karriere. Kurz gesagt, wir sprechen über alles, worauf wir Lust haben. Ganz ohne Filter und Tabus. Jetzt in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Weil er die Fans nicht mitreißt mit seinen Auftritten, auch mit seinen manchmal eher unglücklichen Aussagen rund um die Spiele. Damit reißt er die Fans nicht mit. Und in der Mannschaft, er mag zwar vielleicht taktischeres Training machen als Karel Gerrards, aber die Spieler reißt er ja ganz offensichtlich auch nicht mit. Und ich habe echte Zweifel, dass das gelingen könnte, dass jetzt einfach er die Mannschaft so mitreißt, dass sie jetzt auf einmal Regensburg 3-0 wegputzt.
Robin, sag bitte was dem Mann hier widerspricht und was mir Hoffnung gibt.
Was soll ich denn sagen? Also, er hat ja mit vielem, was er sagt, einfach recht, ne? Das scheint einfach kein Match zu sein. Schalke und Kees van Wonderen, es sieht jetzt so aus, ob es nicht passt.
Da seid ihr euch, glaube ich, einig, wie du gerade schon gesagt hast.
Obwohl man sagen muss, der ist ja sympathisch, der ist ein netter Typ.
Genau.
Ich würde ihm gönnen, dass er erfolgreich ist. Und ich würde dem Verein gönnen, dass da mal wieder jemand ist, der über Jahre die Zeit bekommt und die Mannschaft weiterentwickelt. Und dass das, was zu sehen ist, dass da eine Identifikation entsteht. Aber ich habe immer das Gefühl, es ist der falsche Trainer. Die Trainerwahl war falsch von Ben Manga, von Matthias Tillmann. Das ist mein jetziges Gefühl. Das sieht so aus.
Aber das spricht jetzt ja nicht dafür, dass man das in den nächsten Wochen korrigiert. Also
ja, vor allem die beiden gleichen müssen ja den nächsten Trainer wieder aussuchen.
Na klar. Also,
die haben es erstmal nicht geschafft. Warum sollten sie es im zweiten Mal schaffen?
Zumal es gibt ja Jakob Fimpel, der die beiden Zwischenspiele hatte, der ist jetzt auch 2025 nicht für den Fußballlehrerlehrgang zugelassen worden, das ging auch nicht, weil er ein paar Voraussetzungen noch nicht erfüllt, das heißt, wird Schalke, man kann ganz einfach sagen, okay, dann schmeißen sie Van Wonderen raus, befördern sie Jakob Fimpel, Schalke müsste immer noch dafür eine Strafe bezahlen und ich glaube, dass er als Schattentrainer so ein bisschen gilt, das ist ihm auch gar nicht so recht. Also du hast ihm gesprochen dazu.
Ja, erstmal, was soll er sagen? Ich habe ihn gefragt, Schattentrainer, die Fans sagen hier, Jakob, du bist es. Er hat natürlich gelacht und meinte, ja, das ist kein Thema für ihn. Er konstruiert auch seine Mannschaft, U23, die auch tief in der Krise stecken, hat jetzt 10-mal in Folge nicht gewonnen. Ja, was soll er sagen?
Ja, ich sag mal, so ein Trainer ist ja immer ein bisschen Projektionsfläche, ne? Also der gerade nicht da ist, von dem erwartet man dann natürlich irgendwie Wundertaten und wenn er dann tatsächlich irgendwie auf der Bank sitzt, hat er ja auch mit den gleichen Problemen zu kämpfen, mit den Kees van Wonderen und Karel Gerhardt zu kämpfen.
Ja, auch unter Jakob Fimpel war ja nicht alles super, ne? Gegen Münster, die Leistung war auch echt schlecht und man hat dadurch Glück mit 2 Musa-Silla-Tore und ich glaube, ein Torwartfehler war es noch in Münster, hat man da 2-1 gewonnen, wäre das Spiel 1-1 ausgegangen oder Münster hätte das gewonnen, hätte jetzt niemand mehr über Jakob Fimpel gesprochen. Und das waren ja Nuancen, ein bisschen Menschglück, was dann pro Schalke war, was gestern nicht gab. Weil gestern gab es ja auch in der letzten Minute, also 2 Minuten vor Schluss, diese Doppelchance von Armin Younes. Natürlich war die Leistung insgesamt schlecht, aber manchmal braucht man auch so einen dreckigen Sieg. Und das wäre vielleicht so einer gewesen, hätte Younes da nicht den Mann auf der Linie getroffen, sondern das Tor. Hätte Schalke 1-0 gewonnen, wir hätten jetzt schon ein bisschen anderen Tenor in unserem Talk gehabt. Weil einfach im Endeffekt 10 Ergebnisse und die sind nicht da.
Ja klar, umgekehrt hat Ulm natürlich auch Pech gehabt. Ne? Ja. Also der einen Lattentreffer einmal knapp vorbei, Schalke hätte genauso gut auch 0-2 verlieren können.
Definitiv, aber es ist das, was wir haben Armin Younes hinterher gesprochen und der sagte auch, was wir haben gefragt, der ist ja Ex-Nationalspieler, hat für Ajax gespielt, für Frankfurt gespielt, für Napoli gespielt. Und sagte, was hilft denn jetzt noch? Er sagte, Leute, wir strotzen nicht für Selbstvertrauen, das ist klar. Ich kann die Frustration der Fans verstehen, hat er gesagt. Er sagte, uns helfen halt nur Siege, Siege, Siege. Und das halt irgendwie. Und wenn es halt so ein dreckiger Sieg ist, der hat halt genau das gesagt, was wir gerade auch angesprochen haben. Ne?
Einer, der gestern zumindest mitgeholfen hat, dass die Null hinten stand im Tor. Justin Hegren hat, glaube ich, sind wir uns einig, dass er
Spieler des Spiels.
Du hast die ganze Zeit nach was Positivem gesucht. Dann reden wir doch mal eine Minute, zumindest eine Minute positiv über die Person Justin Hegren. Also es gab dieses Torwart-Casting, nur 2 Spieler hat Tom Hoffmann gehalten, 2 Spieler hat Justin Hegren bekommen und ich meine, der ist jetzt die Nerven behalten, er hat den Druckstand gehalten, er hat zum ersten Mal die Null gehalten, hinten hat auch noch 2-3 gute Paraden gezeigt. Rauslaufen sicher, also er war einer der Garanten, dass wenigstens dieser eine Punkt mit nach Gelsenkirchen geht und du kannst nach dieser Leistung, nach der ersten Null, kannst du Justin Hegren einfach nicht aus dem Tor nehmen. Stell dir mal vor, jetzt steht Torben Hoffmann drin und kriegt dann nach 5 Minuten eine Eier rein zum 0-1 gegen Regensburg. Da fragt den Trainer auch jeder, Hegren hat doch gut gehalten gegen Ulm, warum nimmst du den denn raus? Ja, also das Momentum.
Ja, das Grundproblem.
Sieht das ein bisschen anders, ne?
Das Grundproblem dieses Torwart-Castings, ne? Also ich stimme dir völlig zu, Hegren war für mich gestern der beste Schalke, Note 2 hat er dafür bekommen. Er hatte alles gehalten, was auf sein Tor kam, hat eine gute Ausstrahlung gehabt, bei hohen Bällen gut. Es war einfach gut. Kann man nicht sagen. Aber nur weil er in Ulm jetzt gut spielt, ist er nicht unbedingt besser als Tom Hoffmann. Also ich habe da keine finale Meinung zu, wer jetzt dann im Tor stehen sollte. Ich sage nur, dass dieses Torwart-Casting irre war und dass das einfach kontraproduktiv war. Es wurde Druck auf beide Torhüter ausgeübt durch dieses Casting. Und es gab massive Unruhe. Wir reden jetzt seit Wochen über die Torhüter. Das ist einfach der Verdienst, also ein Bärendienst hat er da sich erwiesen, von Kees van Wonderen. Er ist, finde ich, der Verlierer dieses Castings. Egal, wie er es entscheidet, die Entscheidung ist irgendwo komisch.
Ich fand da ein bisschen schräg, das Ganze so öffentlich zu machen. Ne? Also, dass man intern da gewisse Signale auswählt. Aber es war ja irgendwie dann, man hat das Gefühl, ganz, ganz Schalke oder die ganze Fanszene redet über dieses Torwart-Casting.
Vor allem, Hoffmann hat ja auch meiner Meinung nach keinen Fehler gemacht. Er hat jetzt keinen Fehler gemacht, trotzdem der Verlierer dieses Castings. Und vielleicht hätte Hoffmann ja gegen Ulm auch die Null gehalten. Das waren jetzt auch keine Unhaltbaren, die da waren. Das war vielleicht ein dankbares Spiel für den Torwart. Ich will Hickrens Leistung nicht schmälern, keine Frage. Aber es ist einfach eine 50-50-Entscheidung, immer noch. Und dieses Casting hat keinem geholfen.
Es war, das kann man so sagen, könnt ihr auch nachlesen bei watz.de. Wir haben einen Interview gehabt oder einen Text geschrieben mit Holger Gerke. Schalke-Legenden-Torwart und langjähriger Schalke-Torwarttrainer, der einfach gesagt hat, dieses Torwart-Casting ist eine Schnapsidee gewesen. Und da würde ich jetzt nicht so zwingend widersprechen.
Seine Meinung war, das ist natürlich ein bisschen populistisch, er sagt, wenn er sich zwischen Hekeren und Hoffmann entscheiden müsste, wird er immer Marius Müller wählen. Also er geht dann noch weiter zurück und sagt halt, ne, Marius Müller wäre es gewesen, er wäre der Richtige für die Situation gewesen. Wenn man jetzt sieht, dass Führungsspieler fehlen, und so ein Marius Müller war halt einer, ist es vielleicht auch nicht ganz so falsch.
Kann man am wenigsten wissen, Hoffnung daraus schöpfen, dass eventuell bis Regensburg nochmal verletzte Spieler zurückkommen, die vielleicht eine Verstärkung sein können?
Ich meine, das ist ja auch so ein Problem, ne? Schalke hat ganz viele verletzte Spieler, Spieler, die mit Muskelproblemen ausfallen, und hat vor allen Dingen gerade gar keine Offensive. Also wir haben drüber gesprochen, du hattest Kenan Karaman, der zur Verfügung stand, der hat auf der 9 gespielt,
nicht in
der auch komplett durchhängt, aber er war im Prinzip in der Startformation, in der übrigens nur ein Zugang stand, in Yannick Bachmann, ne? Das ist auch noch ein Thema, das reicht wahrscheinlich jetzt nicht mehr für diese 6 Minuten, die wir noch haben. Aber du hast Kenan Karaman, der total durchhängt, der alleine auf der 9 war, als einziger, der wirklich ein gelernter, offensiver Spieler ist. Er kriegt den Ball halt auch nicht, ne? Wir haben gestern gesagt, du hast ganz viele Spieler, die die Stärken im zweiten Drittel haben, die gerne sich fallen lassen, den Ball da mal verteilen. Aber bei Kenan kommt halt
Karaman
auch...
Karaman ist ja kein Zielspieler, kein klassischer Neuner.
Nein, überhaupt nicht. Also da sind wir uns dann wieder einig, er ist kein Neuner. Und dann hast du Amin Yunus als noch Offensiven auf der Bank gehabt. Silla war nicht dabei, angeschlagen. Heulund war nicht dabei, verletzt und wird auch noch eine ganz schön lange Zeit ausfallen. Lassme war nicht dabei, angeschlagen. Wen habe ich noch vergessen?
Der Remmert.
Peter Remmert ist ein Zugang von Ben Manga, ist zu schlecht, spielt U23. Spielt also aktuell auch keine Rolle. Und das ist halt die Schalke-Offensive, das sind halt die Stürmer, ne? Und dass da jemand zurückkommt, vielleicht maximal Silla in einer Woche, das kann ich mir schon vorstellen, dass Silla wieder da ist und das war's dann auch. Dann kannst du Yunus von Anfang an bringen. Da gibt's auch verschiedene Meinungen zwischen Kees van Wonderen und Armin Yunus, wie fit er ist. Ich habe beide gefragt, warum Armin Yunus gestern vergleichsweise spät eingewechselt wurde. Es lief ja überhaupt nicht in der Offensive und Yunus kommt in der 72. Minute, 18 Minuten Verschluss und hat dann natürlich noch durch seine Stärken die einzige Chance, die Schalke in diesem Spiel hatte. Und Kees van Wonderen sagt, ja, der war halt verletzt, der ist erst während der Woche nachgereist, der war in Augsburg nicht dabei, das reicht einfach noch nicht. Und Armin Yunus sagt dazu einfach nur, also ich bin fit, ich stelle mich zur Verfügung, der Trainer macht die Aufstellung.
Ja, das hat er so gesagt. Interessant.
Das war ein Blick durch Schlüsselloch, hätten wir noch die Taste drücken können.
Nein, jetzt heute, lass ich mal. Ja, wie geht's jetzt weiter? Also ich möchte jetzt nicht wieder in diese alte Nostalgie und früher war alles besser Kiste greifen, unter Rudi Assauer hätte es bei solchen Leistungen dermaßen gescheppert.
Ja gut, das war aber auch dann das war dann auch 90er Jahre, als es dann noch die Chefs gab und die dann in die Kabine gegangen sind und dann einfach mal alles durch die Gegend geworfen haben und dann war das auch, ich glaube, so tickt der Profifußball heute.
Ja, aber ihr habt es ja vorhin mal angesprochen. Also du hast doch im Moment auf Schalke niemanden, der dann mal diese Rolle auch nur ansatzweise wahrnehmen kann. Der auch so das Gesicht verkörpert, der man sich mal hinstellt und vielleicht auch mal irgendwie Klartext redet. Wer will's machen? Ben Manga, habt ihr selber gesagt, der ist ja nicht der Typ für Matthias Tillmann
ist ja offiziell Vorstandsvorsitzender, aber er trägt auch die Verantwortung für den Sport.
Wahrheit ohne Pflicht. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich, Nigel Hamidi, hab jetzt meinen eigenen Podcast. Jeden Mittwoch rede ich mit Gästinnen über Themen, die uns Girls wirklich bewegen. Von Selbstverwirklichung über Sex bis hin zu Geld und Karriere. Kurz gesagt, wir sprechen über alles, worauf wir Lust haben. Ganz ohne Filter und Tabus. Jetzt in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Also wenn man so will, ist er auch dann Sportvorstand, ist auch Teil seines Jobs. Und als solcher tritt er halt nicht auf, das ist völlig recht. Und das ist ein Problem. Schalke könnte einen starken Mann gebrauchen, einen Sportvorstand, der, weiß ich nicht, im Sport die Richtung vorgibt. Matthias Tillmann ist, glaube ich, ein guter Stratege, er kennt sich mit Zahlen gut aus und ist jetzt beschäftigt mit der Genossenschaft, mit der Mitgliederversammlung. Aber das sind natürlich wichtige Hintergrundthemen. Aber das Kerngeschäft ist ja das, was auf dem Rasen passiert, der Fußball. Und da muss auch jemand vielleicht Strategien haben, da muss jemand auch ein Gesicht sein, da muss ein bisschen der Prellbock sein für die Öffentlichkeit. Und das ist er nicht, das ist auf Schalke niemand und das ist ein Problem.
Sehe ich komplett genauso wie Robin, also absolut kein Widerspruch. Du hast als Cheftrainer Kees van Wonderen, reden wir drüber, ganz total angeschlagen, fraglich, wie lange er überhaupt noch Trainer ist. Du hast Ben Manga, der durch die Gegend jettet, der keiner für die erste Reihe ist. Du hast keinen Sportvorstand. Also
dieses Argument durch die Gegend jetten, wir haben es mehrfach gesagt,
ja,
das ist mal den Kräften. Das haben wir jetzt irgendwie, das klingt so flapsig. Also Ben Manga war die letzten Wochen schon immer da und hat es auch sich auch gestellt, dass er jetzt einmal einen Scouting-Trip macht. Wir wollen ja nicht ein falsches Bild machen und Ben Manga jetzt da.
Das ist sein Job. Vielleicht,
das ist seine große so Stärke, dass
es
er auch... Genau. Netzwerke in der Welt pflegt, das muss man mal sagen. Also nicht, dass wir Ben Manga dafür verurteilen, dass er jetzt Scouting-Trips macht. Nur das wirkt in dieser Phase vielleicht ein bisschen unglücklich. Aber ich finde es trotzdem okay.
Ja, das stimmt. Klang jetzt vielleicht ein bisschen zu flapsig formuliert. Ja. Das ist einfach sein Job. Das kann er. Er ist dafür da, dass er Talente scoutet. Das macht er gerne. Aber das Problem an der Sache ist, er braucht halt eigentlich einen Sportvorstand über sich drüber. Und Matthias Tillmann, sorry, ist das nicht. Matthias Tillmann ist das nicht und so entsteht ein in dieser Krise, die mindestens genauso schlimm ist wie in der vergangenen Saison. Da stand Schalke nie auf einem direkten Abstiegsplatz und das droht jetzt. Du hast halt keinen, der irgendwie das Heft in die Hand nimmt. Du hast da keinen, der mal auftritt. Also Matthias Tillmann taucht auf, um seine Genossenschaft zu erklären. Der taucht aber nicht auf, um zu erklären, dass jetzt, was er jetzt zu tun gedenkt, an sportliche, wie er sportlich über die Sache denkt, wie er über Kees van Wonderen denkt und so weiter und so fort.
Jetzt ist nächste Woche das Regensburg-Spiel und dann ist Länderspielpause und in der Länderspielpause findet die große Mitgliederversammlung statt. Brennt da die Hütte?
Ja, wenn sie jetzt, also Regensburg ist natürlich entscheidend, wenn sie die jetzt 400 aus dem Stadion schießen, wird es zumindest ein bisschen ruhiger. Aber trotzdem wird die Situation ja weiterhin schlimm sein, besorgniserregend sein, weil selbst wenn man gegen den Schlechtesten in der zweiten Liga gewinnt, ist man vielleicht immer noch der Zweitschlechteste. Das kann ja sein. Hm. Also, ja, es wird unruhig.
Ist denn das Potenzial da überhaupt für Unruhe?
Ja, ich meine, also, ich habe das schon mal gesagt, Revolutionen sind in der Satzung nicht vorgesehen. Also,
und dann sage ich immer,
man kann,
das sind sie nie.
Ja, aber früher war das sicherlich schon möglich, in einer Mitgliederversammlung einfach mal kurz den Präsidenten abzuwählen, aber mittlerweile geht das halt nicht mehr. Es ist also nicht davon auszugehen, dass Schalke auf einmal alle 11 Mitglieder des Aufsichtsrats, dass sie zurücktreten und neu gewählt werden. Das geht einfach gar nicht. Und dennoch ist so eine Mitgliederversammlung immer das Schalker Barometer. Schalke ist ja stolz darauf, der eingetragene Verein zu sein. Und da werden sehr viele Redner sein. Es gibt Wahlen. Es stehen die Stellvertreter von Axel Hefer zur Wahl bei der Aufsichtsrat. Das könnte dann schon so eine Art Denkzettelwahl werden. Also, dass dann die beiden Herausforderer schon etwas leichtere Karten haben, weil die beiden Vertreter von Axel Hefer können eigentlich nicht mit dem weiter so und wir sind ein gutes Team und wir arbeiten seit 3 Jahren super zusammen. Das sind Argumente, die nicht ziehen, wenn man auf dem Abstiegsplatz der zweiten Bundesliga steht und eigentlich der ganze Verein irgendwie gerade am Boden ist, ne? Das ist so eine Protestwahl, die es geben könnte, meiner Ansicht nach. Da steckt dann so ein bisschen Brisanz hinter. Und natürlich an den vielen Wortmeldungen, die es ja traditionsgemäß gibt, so eine Versammlung dauert 6, 7, 8 Stunden, ne? Da wird schon die ein oder andere doch gepfefferte Wortmeldung dabei sein, da bin ich mir ganz sicher.
Wir sind am Ende der Sendung. Tut mir leid, dass wir euch dann nicht mit einem positiveren Ausblick in die kommenden Wochen entlassen können, aber das gibt die Lage nun mal einfach nicht her. Es ist November, zündet vielleicht mal ein Kerzchen für den FC Schalke an und stellt es ins Fenster. Vielleicht hilft es ja ein bisschen. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder in der kommenden Woche nach dem Regensburg-Spiel. Das ist Sonntag, ne?
Genau,
dann Sonntag, 13. Talk, also am Montag erscheinen. Bis dahin, abonniert uns, auf YouTube die kleine Glocke drücken. Ansonsten gibt's uns auch als Podcast auf allen Podcast-Plattformen. Bleibt uns treu und bleibt zuversichtlich. Wir sagen Glück auf.
1904 Inside Schalke ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinzeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Alle Kontakte findet ihr in der Beschreibung. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.
Wahrheit ohne Pflicht. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich, Negoha Amidi, hab jetzt meinen eigenen Podcast. Jeden Mittwoch rede ich mit Gästinnen über Themen, die uns Girls wirklich bewegen. Von Selbstverwirklichung über Sex bis hin zu Geld und Karriere. Kurz gesagt, wir sprechen über alles, worauf wir Lust haben. Ganz ohne Filter und Tabus. Jetzt in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.